HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Claudia Sauter. Schönen guten Abend.
In der Türkei hat der Tag mit zahlreichen Razzien begonnen.
Seit dem Putschversuch sind 156 Medienhäuser geschlossen und 120 Journalisten inhaftiert worden.
Zeitungen, Fernsehsender, Internetseiten wurden verboten. 150 Kollegen sind in Haft. Wir protestieren, weil Journalisten in diesem Land die meiste Zeit vor Gericht verbringen.
Seit 12 Wochen sitzt der deutsche Zeitungskorrespondent Deniz Yücel in türkischer Haft.
Der Fall Yücel ist nun ganz besonders dramatisch. Das persönliche Schicksal von allen deutschen Journalisten im Ausland ist uns so wichtig, dass wir dann natürlich alles tun werden, was wir tun können.
Pressefreiheit gibt es praktisch kaum noch in diesem Land. Das hat surreale Züge angenommen. Nach 15 Jahren Alleinherrschaft wird die Regierungspartei AKP zunehmend autoritärer.
Jetzt wurde in der Türkei eine deutsche Übersetzerin verhaftet.
Ich kann Ihnen versichern, dass wir mit großem Hochdruck darauf drängen, so schnell wie das nur irgend möglich geht, zu Frau Tolu gehen zu können.
Die Botschaft der Machthaber ist doch unmissverständlich. Es gibt keine Schutzzonen mehr, auch nicht für ausländische Journalisten. Durch diese Einschüchterung sollen auch letzte kritische Stimmen hier in die Knie gezwungen werden.
Und es ist nicht nur in der Türkei so. Weltweit stehen Journalisten und unabhängige Medien unter Druck. Ihre Freiräume werden enger, Recherchen sind schwieriger und gefährlicher und oft enden sie tödlich. Im vergangenen Jahr sind mindestens 74 Journalisten bei der Ausübung ihres Jobs umgekommen. Nicht immer schauen wir genau genug hin, oft kennen wir die Arbeit der verfolgten Journalisten nicht, weil die Länder, in denen sie arbeiten, nicht im Fokus der deutschen Öffentlichkeit stehen und damit auch nicht von uns Medien. Aber die Türkei, die ist ein besonderes Land für uns Deutsche. Im hessischen Flörsheim hält man Mahnwachen für den Journalisten Deniz Yücel, der dort geboren wurde und dort aufgewachsen ist. Er sitzt seit Februar in Einzelhaft in einem berüchtigten türkischen Gefängnis und ist einer von vielen, die seit dem Putschversuch im Juli vergangenen Jahres verfolgt wurden und werden. Vor kurzem erst geriet Mesale Tolu ins Visier der türkischen Behörden. Sie ist Übersetzerin und Mitarbeiterin einer türkischen Nachrichtenagentur. Auch sie wurde ins Gefängnis gebracht. Kein Tag ohne Verhaftung. Und oft genug ist nicht einmal klar, warum Journalisten in der Türkei in den Knast kommen. Weder sie noch ihre Anwälte kennen die Anschuldigungen. Eines dieser Gefängnisse ist Silivri, 80 Kilometer westlich von Istanbul. Einer, der bereits drin saß, charakterisiert es als Internierungslager, um Erdogan-Gegner zusammenzufassen. Christian Buttgareit beschreibt es Ihnen genauer.
Die 160.000 Einwohnerstadt Silivri liegt 70 Kilometer westlich von Istanbul, das Gefängnis einen Kilometer vom Marmara-Meer entfernt. Aus der Luft sieht der sogenannte Campus aus wie ein viel zu dicht besiedeltes Wohngebiet, vollgestopft mit gleichförmigen weißen Blocks mit roten Dächern. Bei genauerem Hinsehen fallen die hohen Außenmauern auf und die Patrouillenstraße um das Gelände, etwa so groß wie 200 Fußballplätze. Auf dem Campus selbst befinden sich 10 einzelne Haftkomplexe, auch für Frauen, ein Krankenhaus und mehrere Gerichtssäle. Außerhalb der Mauern sind 500 Dienstwohnungen für die Beschäftigten zu sehen. Gebaut wurde das Gefängnis unter der AKP-Regierung. Seit seiner Eröffnung 2008 galt es als die größte Haftanstalt Europas. Bis zu 13.000 Gefangene können hier inhaftiert werden. Angesichts dieser Dimensionen fand Oppositionsführer Kemal Kılıçdaroğlu drastische Worte.
Es ist wie ein Konzentrationslager des 21. Jahrhunderts. In der Türkei ein Oppositioneller zu sein, kann bedeuten, sich in diesem Konzentrationslager in Silivri wiederzufinden.
Wie recht Kılıçdaroğlu in diesem Punkt haben sollte. Seit dem Militärputsch vom Sommer 2016 ist das Gefängnis zum Bersten voll. Bevorzugt werden hier sogenannte Terrorverdächtige eingesperrt, allen voran Anhänger der Gülen-Bewegung, die die Regierung für den Putschversuch verantwortlich macht. Der Komplex ist hermetisch abgeriegelt und mit modernster Überwachungstechnik ausgestattet. Journalisten kommen hier normalerweise nur rein, wenn sie verhaftet worden sind. Eine Reporterin eines regierungsnahen türkischen Fernsehsenders ist es gelungen, einen Blick hinter die Gefängnismauern zu werfen. In ihrem Bericht, der beinahe wirkt wie ein Werbefilm für das Megagefängnis, kommt auch der Leiter der Strafvollzugsbehörde, Ali Demirtas, zu Wort.
Die Häftlinge werden hier in Dreierzellen oder Einzelzellen untergebracht. Die Einzelzellen sind in der Regel für Straftäter, die zu lebenslänglichem Arrest unter verschärften Bedingungen verurteilt wurden.
Es gibt 38 Einzelzellen. Bekanntester türkischer Häftling für das deutsche Publikum war der ehemalige Chefredakteur der regierungskritischen Zeitung Cumhuriyet, Can Dündar. Er verbrachte Ende 2015, Anfang 2016 gut 3 Monate in Untersuchungshaft in Silivri. Das Gefängnis beschreibt er als Internierungslager, um Erdogan-Gegner zusammenzufassen. Aus seiner Einzelzelle heraus hatte er keinen Sichtkontakt zu anderen Gefangenen. Sich etwas über den Flur zu rufen, das sei möglich gewesen, sagt Dündar. Gespräche mit den Wärtern waren streng verboten. Sehen kann man aus dem winzigen Innenhof der Zelle, dem sogenannten Garten, nur den Himmel. Auch andere prominente Journalisten wie Ahmet Şık oder Weltkorrespondent Deniz Yücel sitzen in Silivri ein. Die Besuchsmöglichkeiten sind gerade für die Untersuchungshäftlinge im Hochsicherheitsbereich, dem sogenannten F-Block, stark eingeschränkt und nur im Beisein eines Wärters möglich. Im normalen Haftbereich, dem sogenannten L-Block, geht es etwas humaner zu, erklärt der Direktor des L-Blocks, Ramiz Atu, im Bericht der türkischen Fernsehreporterin.
Verurteilte Häftlinge können sich mit Verwandten bis zum 3. Grad treffen. 3-mal pro Monat haben sie das Recht auf ein geschlossenes Treffen und 1-mal auf einen direkten Kontakt. Hier sehen wir gerade solch ein geschlossenes Treffen. Es ist ein schalldichtes Glas zwischen dem Besucher und dem Häftling. Sie sprechen durchs Telefon.
Inzwischen dient Silivri als Muster moderner türkischer Haftanstalten. Der Bedarf an Haftplätzen ist angesichts der immer noch andauernden Verhaftungswelle von Oppositionellen und Terrorverdächtigen enorm. Landesweit sind deshalb 179 neue Haftanstalten im Bau oder in Planung.
Auch der Korrespondent der Welt, Deniz Yücel, sitzt dort ein. Kontaktaufnahme zu ihm ist schwierig. Das Auswärtige Amt kämpft seit seiner Inhaftierung um Besuchsrecht. Anfang April gelang es schon. Heute fand endlich ein zweites Treffen mit Yücel statt, später dazu mehr. Christian Mier, Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen. Es sind geschätzt 170 Journalisten in türkischen Gefängnissen. Sitzen die alle in Silivri ein?
Nein, die sitzen nicht alle in Silivri, da auch einige in Regionen im Südosten der Türkei verhaftet wurden, auch in Regionen, wo andere Städte sind. Aber es sitzt tatsächlich ein Großteil in Silivri und vor allen Dingen die aus türkischer Sicht als die gefährlichsten gelten.
Was wissen Sie über deren Haftbedingungen? Sind die alle so, dass die Journalisten keinen Kontakt nach außen haben können?
Wir wissen, dass die Haftbedingungen in der Türkei bis zu dem gescheiterten Putschversuch am 15. Juli vergangenen Jahres sich zumindest für einige Jahre verbessert hatten, dass wir nicht von Folter sprechen konnten, systematischer gegenüber inhaftierten Journalistinnen und Journalisten. Wir wissen, dass seit dem Putschversuch sich die Haftbedingungen doch dramatisch verschlechtert haben für inhaftierte Journalistinnen. Einige sitzen in strenger Isolationshaft. Die meisten dürfen mittlerweile kaum Besuch empfangen, keine Briefe erhalten und keine Zeitungen lesen. Das unterscheidet sie zum Beispiel auch von dem Fall von Can Dündar, der ja auch vorhin im Beitrag erwähnt wurde. Wenn sie mit ihren Anwälten sprechen, stehen sehr oft Polizisten daneben. Oft werden sie dabei von Videokameras überwacht und wir wissen, dass auch seit dem Putschversuch offenbar politische Häftlinge in der Türkei und darunter waren auch einige Journalisten offenbar auch gefoltert werden in türkischen Gefängnissen.
Nun muss in Rechtsstaaten ein Verhafteter über die Anklage informiert werden. Deniz Yücel wird Volksverhetzung und Terrorpropaganda vorgeworfen. Im Fall der aus Ulm stammenden Übersetzerin Mesale Tolu, die kürzlich von einer Sondereinheit in Istanbul verhaftet wurde, ist noch nichts bekannt. Wie oft kommt denn das in der Türkei vor, dass ein Journalist in den Knast kommt, ohne zu wissen warum?
Das ist leider bei dem Großteil der Fälle so. Natürlich finden Befragungen statt während der Inhaftierung bzw. nach der Inhaftierung. Da werden die Journalistinnen und Journalisten mit relativ willkürlichen Vorwürfen konfrontiert. Im Fall von Mejale Tolu war das, im Fall von Deniz Yücel wurden ihm Artikel präsentiert. Aber beim Großteil der Fälle, wir reden ja von knapp 170 inhaftierten Journalistinnen und Journalisten, wie Sie gerade gesprochen haben, sind die Vorwürfe nicht bekannt. Wir wissen bei, und wir versuchen das schon sehr genau zu recherchieren, bei diesen 170 Journalisten wissen wir von knapp 45 Journalisten im Moment, wo wir die konkreten Vorwürfe in Form einer Anklageschrift kennen. Das heißt, in allermeisten Fällen sitzen die Journalisten über viele Monate im Gefängnis, ohne dass sie wirklich schwarz auf weiß wissen, was ihnen vorgeworfen wird, weil sie und auch ihre Anwälte nie eine Anklageschrift gelesen haben. Dort, wo eine Klageschrift bekannt ist, ist allerdings oft es sogar so der Fall, dass die Vorwürfe sich wortgleich bis hin zu den Tippfehlern gleichen, was zeigt, dass wir sozusagen nicht von einer wirklichen Rechtsstaatlichkeit ausgehen können in der Türkei.
Am vergangenen Freitag wurde auch der Chefredakteur der Online-Ausgabe der Tageszeitung Cumhuriyet festgenommen, so geht das täglich, und dem Druck beugen sich auch Unternehmen im Ausland. Der französische Satellitenbetreiber Eutelsat hat 3 kurdische Sender auf Druck der türkischen Regierung aus seinem Programm genommen. Wie bewerten Sie das?
Gut, das ist nicht das erste Mal, dass Eutelsat so etwas macht. Das gab es auch schon im Verhältnis mit anderen Ländern, gab es auch schon mal im Zusammenhang mit aserbaidschanischen Exilsendern, aber auch in anderen Fällen. Insofern zeigt das auf jeden Fall, dass sozusagen der lange Arm von autoritären Regimen wie der Türkei auch weit reicht und zumindest auch dort, wo es um Geld geht, Einfluss ausgeübt werden kann.
All das, was wir eben besprochen haben, erhöht die Angst der letzten regimekritischen Journalisten in der Türkei. Gibt es, soweit Sie wissen, für die Öffentlichkeit in der Türkei überhaupt noch Möglichkeiten, andere Informationen als die von regimetreuen Medien zu bekommen?
Doch, die gibt es. Es gibt durchaus auch noch ein paar Zeitungen. Die bekannteste ist ja die Tageszeitung Cumhuriyet. Es gibt vor allen Dingen aber noch einige Plattformen, Webseiten, die versuchen im Internet unabhängigen Journalismus zu bieten. Die arbeiten natürlich unter extrem widrigen Bedingungen. Aber wir als Reporter ohne Grenzen versuchen da auch, soweit es geht, Unterstützung zu leisten. Gerade auch den Journalisten, die sozusagen jetzt als freie Mitarbeiter für viele arbeiten müssen und jetzt auch kein großes finanzielles mehr Auskommen haben, versuchen wir im Rahmen unserer Nothilfe soweit auch zu ermöglichen vor Ort, dass sie zumindest eine Unterstützung haben, um als freie Mitarbeiter zumindest überleben zu können und einen Teil einer Finanzierung auch von uns zu bekommen. Und das ist die Unterstützung, die wir im Moment sehr stark leisten, neben Unterstützung von Anwälten, aber auch bei vielen im Exil.
Aber es ist doch interessant, dass zum Beispiel die Tageszeitung Cumhuriyet noch nicht zerschlagen wurde. Dort werden Journalisten verhaftet, Stück für Stück. Aber man belässt sie noch sozusagen als Form in der Vitrine. Ist das ein Feigenblatt?
Naja, es sind ja noch mehrere Journalistinnen und Journalisten von Cumhuriyet entweder im Gefängnis oder es drohen ihnen Gerichtsprozesse. Ein entscheidender Prozess wird Anfang Juli ja stattfinden, wo mehrere Führungskräfte von Cumhuriyet, die im Moment zum Teil auch in Freiheit sind, vor Gericht stehen und einige Beobachter erwarten, dass wenn dieser Gerichtsprozess stattfindet, wo auch ein Urteil erwartet wird im Juli, dass dann eventuell auch nochmal gegen Cumhuriyet ausgeholt wird. Und das ist leider die Befürchtung, die man haben muss.
Informationen von Christian Mier, dem Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen. Besten Dank. Kein Tag ohne Verhaftung, Journalisten in der Türkei. Sie hören H2 der Tag. Wer sitzt in türkischen Gefängnissen seit dem Putschversuch vom vergangenen Jahr ein? Deniz Yücel ist der bekannteste. Er schrieb für die Tageszeitung Die Welt. Er hat viele Unterstützer hier. Es gibt die Kampagne Free Deniz. Und er hat den deutschen und türkischen Pass. Aber was ist mit den anderen, deren Namen wir nicht kennen? Anja Lordik hat sich kundig gemacht.
Ich habe Angst, hier vergessen zu werden, schrieb Ayşenur Parıldak aus dem Frauengefängnis in Ankara an eine türkische Zeitung. 2 Jahre lang hatte die 27-jährige Jurastudentin Gerichtsberichte für die Tageszeitung Zaman geschrieben. Nachdem diese im Juli 2016 von der Regierung geschlossen worden war, wollte Ayşenur ihr Studium in Ankara abschließen und Anwältin werden. Doch so weit kam es nicht. Im August wurde Ayşenur wegen terroristischer Betätigungen verhaftet. Davor soll sie 8 Tage lang ununterbrochen befragt und sexuell missbraucht worden sein. Mehrere Male habe sie im Gefängnis darüber nachgedacht, sich umzubringen, erzählte sie später in einer Verhandlung. Dann die Erleichterung. Am 2. Mai beschloss die Staatsanwaltschaft, sie vorläufig freizulassen. Während Ayşenur darauf wartete, das Gefängnis verlassen zu können, legte ein Staatsanwalt plötzlich neue Beweise für ihren Fall vor. 8 Stunden, nachdem sie eigentlich entlassen werden sollte, wurde sie wieder inhaftiert. Als Murat Sabancu am 31. Oktober 2016 verhaftet wurde, war er Chefredakteur der regierungskritischen Zeitung Cumhuriyet. Mit ihm wurden 9 seiner Kollegen in Gewahrsam genommen. Murat kämpft für die Pressefreiheit in der Türkei. Dazu hat er die Nichtregierungsorganisation P24 mitgegründet. Der Vorwurf gegen ihn lautet, er habe Straftaten zugunsten der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und der Gülen-Bewegung begangen. Momentan sitzt er in Untersuchungshaft. Auch Vedat Demir kämpft für die Pressefreiheit in der Türkei. Er war Professor an der Universität in Istanbul, lehrte dort unter anderem politische Kommunikation und Ethik in den Medien. Zusammen mit anderen startete er 2015 die Petition Silence the Guns und forderte damit die Regierung und die Kurden auf, sich zu versöhnen. Als die türkische Regierung begann, kritische Medien zu übernehmen, kritisierte Vedat das öffentlich in seinen Kolumnen für die Zeitung Yarını Bakış. Am 3. August wurde er formal inhaftiert. Die Begründung, er soll am Putschversuch beteiligt gewesen sein. Es ist unklar, wie lange Vedat Demir in Haft bleiben muss und wann ein Prozess stattfinden wird. Ömer Çelik, Mahir Kanat, Tuncer Öğreti. Die drei türkischen Journalisten wurden am 25. Dezember verhaftet und sitzen im Gefängnis Silivri. Vor seiner Verhaftung soll Ömer Çelik neben seinem 35 Tage alten Baby gequält worden sein. Die Polizisten sollen ihn auf den Balkon geschleift und gezwungen haben, in einem großen Eimer mit eiskaltem Wasser zu stehen. Dabei sollen sie ihn gefilmt haben. Ömer Çelik, Mahir Kanat und Tuncer Öğreti wird vorgeworfen, Mitglieder einer terroristischen Gruppierung zu sein. Sie selbst sagen, sie seien unrechtmäßig im Gefängnis und fragten immer wieder nach ihren Straftaten. Eine Antwort darauf bekamen sie bis heute nicht.
Und was tun die türkischen Intellektuellen, die nicht im Knast sitzen, die nicht ins Exil gegangen sind, die noch nicht in die innere Emigration geflüchtet sind? Sie fragen sich, wie der 60 Jahre alte Blogger und Autor des türkischen Tagebuchs in der Süddeutschen Zeitung, Yavuz Baydar, haben wir uns zu Komplizen von Erdogan und seiner Partei AKP machen lassen?
Ich habe den Verdacht, dass wir die Schwelle überschritten haben und dass es vielleicht keinen Weg zurück mehr geben wird. Das Ergebnis des Referendums über das Präsidialsystem hat eine autokratische Herrschaft in der Türkei besiegelt. Es hat einem Führer Legitimität verschafft und dessen Wünsche erfüllt, wie sehr auch die Opposition über Betrug klagen mag. Die Story von Erdogans Partei AKP, die die türkische Politik in den vergangenen 15 Jahren dominiert hat, hat in den letzten 3-4 Jahren eine völlig andere Wendung genommen, als viele lange Zeit dachten. Deswegen stellen sich viele von uns, Journalisten, von denen viele jetzt im Gefängnis oder im Exil sind, Intellektuelle, Mitarbeiter von Thinktanks, die Frage, wie konnten wir uns in Erdogan so täuschen? Waren die Erwartungen an die AKP von Beginn an ein Trugbild? War die Entwicklung vielleicht doch schon vorgezeichnet, weil es in Politik und Zivilgesellschaft kein ausreichendes Gegengewicht gab? Jetzt, wo Erdogans Macht immer weniger Hindernisse hat, wird die Selbstkritik unausweichlich. Manche Beobachter üben sich sogar in einer gewissen Häme darüber, wie düpiert nun praktisch alle seien, nicht nur die türkischen Intellektuellen oder die Kurden, sondern sämtliche Institutionen des Westens, die sich samt und sonders in Erdogan und der AKP getäuscht hätten. Diese Selbstgerechtigkeit, wir haben es schon immer gewusst, wir haben euch gewarnt, findet nun fruchtbaren Boden. Solche Ausbrüche, die alle türkischen Reformer, Liberalen, Linken, kurdischen Intellektuellen, zivilgesellschaftlichen Organisationen und so weiter der Naivität beschuldigen, verraten aber eine problematische Sehnsucht nach Vereinfachung, was die Türkei, ihr Volk und ihre Geschichte angeht. Aber keine Frage, wir stecken jetzt in einem Sumpf aus Autoritarismus. Viele Gespräche unter Intellektuellen drehen sich darum, haben wir uns zu Komplizen gemacht? War die Demokratie für Erdogan wirklich nur ein Mittel zum Zweck? Und wenn ja, warum haben wir das nicht erkannt?
Hat Deniz Yücel, der Korrespondent der Welt, es erkannt? Er sitzt seit Februar im türkischen Gefängnis Silivri. Und eine, die sich seither für seine Freilassung einsetzt, ist Doris Akrap, Journalistin der Tageszeitung Die Taz und Jugendfreundin von Yücel. Guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Ich möchte Ihnen die Frage des Bloggers Yavuz Baydar gleich an Sie weiterreichen. Hat Deniz Yücel erkannt, dass Demokratie für Erdogan nur Mittel zum Zweck war?
Das lässt sich schwer sagen. Zum einen kann ich natürlich nicht für ihn reden. Was ich weiß, ist, dass Deniz, als er in die Türkei ging, dass ihm sehr bewusst war, dass das mit Demokratie nur noch sehr wenig zu tun hatte damals. Das war das Jahr 2015, das war also anderthalb Jahre ungefähr nach dem Aufstand der sogenannten Gezi-Bewegung, die brutal niedergeschlagen worden ist. Trotzdem konnte sie stattfinden, es hat sie gegeben. Es gab diese Jahre der vermeintlichen Aussöhnung zwischen den Oppositionsparteien und Erdogan, gar zwischen der PKK und Erdogan. Da kann man nicht von Aussöhnung sprechen, aber zumindest von Annäherung, von Gesprächen, sowas hatte es vorher nicht gegeben. All die Sachen, die auch eben beschrieben worden sind, das war Dennis sehr bewusst, es war ihm sehr bewusst, dass natürlich Erdogan ein Spiel spielt, aber wie weit er gehen würde, das kann im Nachhinein, das lässt sich leicht behaupten, dass man das schon immer gesehen hat. Aber Dennis ist als Journalist auch dahin gegangen, hat nach objektiven Kriterien beurteilt, was die Situation ist. Und wenn Sie sich erinnern, hat er noch im Juli letzten Jahres, also ein paar Wochen nach dem vermeintlichen Putsch, einen der wenigen Kommentare, die er aus dem Land überhaupt geschrieben hat, in der Regel berichtet und reportiert, geschrieben unter der Überschrift, vielleicht fällt Erdogans Diktatur ja doch aus, dass es Anzeichen gibt, die ihm immer noch hoffen lassen, dass er pragmatischer ist als ideologisch sozusagen. Also dass sein Hintertürchen, was er sich immer aufgehalten hat in Richtung Westen, in Richtung Demokratie, dass er das nach wie vor offen hält. Er hat sich getäuscht, viele andere haben sich getäuscht, aber ja.
Aber warum hat sich Yücel im Februar überhaupt den türkischen Behörden gestellt?
Naja, sehen Sie, er hat von seinen Anwälten, von seinem Anwalt damals, ich kann nur das wiedergeben, was ich sozusagen über die Anwälte auch weiß, erfahren, dass gegen ihn ermittelt wird. Jetzt war es sozusagen seit ungefähr November, Dezember, ist die Situation in der Türkei ja überhaupt erst so richtig, richtig angespannt geworden. Wenn wir jetzt mal außen vor lassen, den Krieg gegen die Kurden in den kurdischen Städten, traf es erst im November so richtig hart die Oppositionsparteien und die Journalisten, die sozusagen ohne in irgendeiner Weise mit Gülen in Verbindung zu stehen, also mit den für den Putsch verantwortlich gemachten Gülen-Bewegung. Und ja, ich kann mir das nur so erklären, wenn gegen sie ermittelt wird polizeilich und sie leben in diesem Land, in dem sie entweder wissen, es gibt zwei Alternativen. Entweder ich warte drauf, dass irgendwann die Polizei in eine Spezialeinheit nachts meine Wohnung stürmt, wie es so oft passiert ist, wie es im Übrigen vor ein paar Wochen bei Meşale Tolu der Fall war, der deutschen Journalistin und Übersetzerin, die eben bei Nacht und Nebel abgeholt worden ist. Oder ich versuche auszureisen und werde beim Ausreisen gehindert und festgenommen, wofür es auch unzählige Beispiele gab. Oder ich stelle mich den Behörden und sage, was ist eigentlich los? Mhm. Da es ja offiziell gab es keinen Haftbefehl, es gab auch keinen Ersuch, sich zu melden. Aber das ist auch Dennis und das ist auch ein Staatsbürger dieses Landes, der sagt, okay, wenn ihr irgendwas gegen mich vorliegen habt, wenn es irgendein Problem gibt, vielleicht können wir ja drüber reden, vielleicht sich lösen, was ist das Problem?
Free Dennis ist eine Kampagne für die Freilassung von Yücel. Am kommenden Sonntag veranstaltet das Frankfurter Schauspielhaus eine Solidaritätsmatinée für ihn und andere Journalisten in der Türkei. Das Goethe-Institut in Brüssel hat auf seiner Webseite das Logo Free Dennis. Der Börsenverein des deutschen Buchhandels informiert unter dem Hashtag FreeWordsTurkey über die Erstürmung des Belge-Verlags in Istanbul. Dort wurden über 2000 Bücher konfisziert vor kurzem. Stärkt all das Yücel und der türkischen Zivilbevölkerung den Rücken oder macht das den türkischen Präsidenten womöglich noch bösartiger? Wie schätzen Sie das ein?
Also sehen Sie, ich selber und auch meine Genossen sozusagen von Free Dennis, aber auch, ich bin mir jetzt nicht sicher, alle Journalisten, die über diese Fälle schreiben, über die Türkei schreiben, fragen sich das jedes Mal. Aber uns geht es so, dass wir wissen, dass Dennis zumindest einen Großteil dessen, was wir machen, was im Übrigen, ich bin gerade in Brüssel, weil heute Abend das Goethe-Institut tatsächlich eine Veranstaltung macht, für Free Dennis zusammen mit einem Kollegen von der Welt und einem türkischen Journalisten. Das ist das erste Mal, dass außerhalb von Deutschland eine größere Veranstaltung auch stattfindet. Dennis kriegt das mit. Er bekommt das erzählt von den Anwälten, denen wir mitteilen, was Sache ist. Wir wissen auch gar nicht natürlich alles, was stattfindet. Das ist psychologisch sehr wichtig für ihn. Das ist für ihn, glaube ich, auch politisch sehr wichtig, dass wir und alle, dass Europa nicht aufhört, an diese Situation dort zu erinnern. Es geht nicht nur um ihn, es geht tatsächlich um die Zivilgesellschaft in diesem Land. Und ich stehe auch in Kontakt mit einigen Leuten in Istanbul, die jedes Mal, wenn die was machen, wirklich mit tollen Briefen kommen, mit Nachrichten, denen das ganz wichtig ist, was wir hier tun, was es im Einzelnen bewirkt, das wage ich nicht zu sagen. Und das Einzige, was wir hier natürlich auch überhaupt nur machen können als Zivilgesellschaft, ist Öffentlichkeit schaffen und damit hoffen, eine Form von Druck, wenn überhaupt, auf die Bundesregierung auszuüben, dass die nicht locker lässt in ihren hoffentlich stattfindenden Verhandlungen über die Freilassung zumindest der deutschen Staatsbürger. Da ist ja Dennis und auch Mircea Lehtomäe übrigens nicht die einzigen. Es sitzen 4 weitere Deutsche in Haft, wo man nicht genau weiß, aus welchen Gründen. Das wird ähnlich konstruiert sein wie bei den Journalisten. Es ist tatsächlich das Signal in diese 3 Richtungen. Also an die Inhaftierten, natürlich insbesondere in unserem Fall an Dennis. Es ist das Signal an die Zivilgesellschaft und es ist das Signal an die Bundesregierung.
Doris Abkrapp, besten Dank für das Gespräch. An der Inhaftierung von Dennis Yücel kann die Bundesregierung vorerst nichts ändern. Aber kann sie wenigstens die Haftbedingungen für ihn verbessern oder für die Übersetzerin Mircea Lehtomäe? Beide haben den deutschen Pass, Yücel zusätzlich den türkischen. Die Bundesregierung ist also gefordert, aber auch sie erlebt die Grenzen ihrer Macht, wie Andreas Reuter berichtet.
An fehlender Aufmerksamkeit in Deutschland kann es nun wirklich nicht liegen, dass Dennis Yücel noch immer im Gefängnis sitzt. Der höchste Repräsentant des Staates, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, nutzte den historischen Moment seiner Antrittsrede für diesen Appell.
Präsident Erdogan, zerschneiden Sie nicht das Band zu denen, die wie wir Partnerschaft mit der Türkei wollen. Respektieren Sie Rechtsstaat, Freiheit von Medien und Journalisten und geben Sie Dennis Yücel frei.
Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel hat, etwa bei Regierungserklärungen im Bundestag, mehrmals öffentlich und demonstrativ Stellung genommen.
Zum Schicksal so vieler verhafteter Journalisten, auch des Journalisten Dennis Yücel, für dessen Freilassung sich die ganze Bundesregierung mit all in ihrer Macht stehenden Mitteln einsetzt.
Das hört sich gut an. In der Praxis aber ist es mit all den Mitteln, die in der Macht der Bundesregierung stehen, nicht so weit her. Das merkt man sogar im Fall der Journalistin und Übersetzerin Mircea Lehtomäe, die ebenfalls seit Wochen in türkischer Haft sitzt und deren Fall für sie eigentlich sogar viel günstiger gelagert ist, weil sie, anders als Dennis Yücel, keine Deutsch-Türkin mit Doppelpass ist, sondern den türkischen Pass abgegeben hat und nur noch die deutsche Staatsbürgerschaft hat. Und trotzdem haben die türkischen Stellen ihr bisher die konsularische Betreuung aus Deutschland verweigert.
Anders als beim Amtsrichter, wo man Mietrecht oder sonstige Angelegenheiten von einer dritten Instanz, einem unabhängigen Richter, entscheiden lassen und dann auch mit Hilfe staatlichen Zwangs umgesetzt bekommt. Dann kommt eben der Zwangsvollstrecker mit dem Kuckuck und vollstreckt das. So ist das leider im Völkerrecht nicht.
Sagt Martin Schäfer, der Sprecher des Auswärtigen Amtes, der als solcher vor der Hauptstadtpresse auch öfter mal die Feinheiten der Diplomatie erklären muss.
Das Völkerrecht ist beherrscht vom Grundsatz der souveränen Gleichheit der Staaten. Und aus völkerrechtlicher Sicht steht die Bundesrepublik Deutschland als der Heimatstaat von Frau Tolu gleichwertig da vor der Republik Türkei, in der die deutsche Staatsangehörige inhaftiert ist. Und weil Frau Tolu sich im Herrschaftsbereich des türkischen Staates befindet, sind wir darauf angewiesen, dass die türkische Regierung sich überzeugen lässt, sich völkerrechtsgemäß zu verhalten.
Und wie gesagt, hier geht es um eine deutsche Staatsbürgerin. Bei Dennis Yücel ist die deutsche Position sogar noch schwächer. Als Inhaber eines türkischen Passes kann die Türkei ihn schlicht wie einen türkischen Staatsbürger behandeln. Dass er heute zum 2. Mal Besuch vom deutschen Generalkonsul bekommen hat, beruht nur auf einem Entgegenkommen, zu dem der türkische Staat völkerrechtlich nicht verpflichtet wäre. Was man auch Außenminister Sigmar Gabriel angehört hat in seiner Reaktion auf die erste Besuchserlaubnis vor 6 Wochen.
Gut, dass dieser Zugang möglich geworden ist und ich danke meinem türkischen Kollegen, dass das möglich war.
Auch der heutige 2. Besuch eines Vertreters des deutschen Staates war darum eher kein Anzeichen dafür, dass Dennis Yücel bald freigelassen werden könnte, sondern wohl kaum mehr als ein kleiner Trost. Oder wie es Martin Schäfer vom Auswärtigen Amt ausdrückte.
Wir verstehen das als ein Besuch der Ermutigung und der Ermunterung, sich von schwierigen Haftbedingungen und von einer insgesamt schwierigen Lage da in diesem Gefängnis nicht unterkriegen zu lassen.
Viel ist das also nicht, was die Bundesregierung tun kann. Präsident Erdogan zeigt ihr kaltschnäuzig die Grenzen auf. Heute durfte wenigstens der deutsche Generalkonsul Kontakt zu Dennis Yücel aufnehmen. Was darüber bekannt wurde, dazu gleich mehr im Gespräch mit unserem Korrespondenten in Istanbul. Vorher aber nochmal ein Blick in die Blogs von Yavuz Baydar. Dieser hier aus der Süddeutschen Zeitung trägt den Titel »Ein Treffen mit 7 schockstarren Gülen-Anhängern«.
»Wir möchten über unser Leid sprechen und würden uns freuen, wenn Sie uns zuhören«, stand in einer Nachricht, die mich erreichte, als ich gerade in Europa war. Eine Gruppe von 7 Geschäftsmännern, die mehr oder weniger der Gülen-Bewegung zugerechnet werden können, wollte mich treffen. Einige von ihnen waren gezwungen worden, die Türkei zu verlassen. Andere lebten schon länger in Europa und fühlten sich dort vom türkischen Geheimdienst bespitzelt. Erdogan hatte sie 2012 noch lobend als anatolische Tiger bezeichnet. Knallharte Geschäftsmänner, die einst für den Einzug der Globalisierung in die Türkei gestanden hatten. Als wir uns trafen, merkte ich, dass nicht mehr viel von ihrem einstigen Selbstbewusstsein übrig geblieben war. Sie wirkten niedergeschlagen. Kein Wunder, Erdogans Krieg gegen die Gülen-Bewegung hat ein Ausmaß erreicht, das an eine mittelalterliche Hexenjagd erinnert. Ich war schockiert, als ich erfuhr, wie brutal selbst entfernte Gülen-Anhänger behandelt wurden. Ich hörte Geschichten von Folter, Erpressung, Bespitzelung naher Verwandter und von Familien, die an den Schikanen zerbrochen waren. Dann erzählten mir die Männer, wie ein gewaltiger Teil ihrer Besitztümer und ihres Vermögens beschlagnahmt und Anhängern der AKP übergeben worden war. Sie zählten große und mittelständische Unternehmen auf, die nun bankrott waren und deren Geschäftsführer entweder im Gefängnis saßen oder ins Ausland geflüchtet waren. Sie schätzten, dass die Regierung insgesamt 70 bis 90 Milliarden Euro konfisziert hatte. Viele hatten erlebt, wie ihre Unternehmen mit tausenden Beschäftigten von einem Tag auf den anderen zerstört worden waren, aufgrund des Notstands und der Antiterrorgesetze. Klar wurde, die Schikanen hatten die Gülen-Bewegung so plötzlich und mit solcher Wucht getroffen, dass sich ihre Anhänger in einer Art Schockstarre befanden. Doch selbst wenn sie es hätten kommen sehen, wäre zweifelhaft gewesen, ob sie reagiert hätten, diese klugen, aber im zivilen Ungehorsam völlig ungeübten Menschen, die fest davon überzeugt waren, von der AKP für immer geschätzt zu werden. Wie hätten sie sich gegen einen Staat wehren sollen, der sich seine Erzfeinde seit Jahrzehnten immer wieder neu erfindet? Nun war eben ihre Zeit gekommen und es steht fest, dass Erdogan nicht wirklich daran interessiert ist, die Hintermänner des Putschversuches auszumachen. Stattdessen will er all jene vernichten, die auch nur entfernt mit der Gülen-Bewegung in Kontakt stehen. Diese soziale Tragödie macht Hunderttausende zu rechtlosen Parias.
Und kein Tag ohne Verhaftung. Sie hören HR2, der Tag. Journalisten, die Mittel dazu haben und noch nicht verhaftet wurden, versuchen nach Deutschland zu kommen. Can Dündar, der ehemalige Chefredakteur der Zeitung Cumhuriyet, ist das gelungen. Er ist hier vorerst in Sicherheit. Andere versuchen es ebenfalls. Türkische Soldaten zum Beispiel, die bitten hier um Asyl. Auch in Hessen. Volker Siefert zum Stand der Dinge.
Wenn die Meldung stimmt, und davon ist im Moment auszugehen, dann sind die 2 Generäle die hochrangigsten Militärs, die aus der Türkei nach Deutschland geflohen sind. Die Bundespolizei am Frankfurter Flughafen bestätigte lediglich, dass am Freitag vergangene Woche eine Gruppe von 5 türkischen Staatsbürgern mit einer Linienmaschine aus Griechenland gelandet ist. Sie hätten den Beamten gesagt, dass sie Asyl in Deutschland beantragen wollen. Gestern seien sie dann nach Gießen gefahren, wo sie ihre Anträge in der Erstaufnahme des Landes Hessens gestellt haben. Der Rest liegt in den Händen des zuständigen BAMF. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge soll nun unabhängig seine Arbeit tun, so Martin Schäfer, Sprecher des Auswärtigen Amtes.
Ich kann Ihnen versichern, dass von dieser Seite aus niemand, ich wiederhole, niemand Einfluss auf Entscheidungen nimmt in Anwendung des Artikel 16 oder anderer Entscheidungen, die über die Frage von politischer Verfolgung oder humanitäre Aufnahmegründe getroffen werden, sondern das entscheidet dann letztlich entweder das dafür zuständige Amt oder, falls erforderlich, die dafür zuständige unabhängige Justiz. Von dieser Seite aus werden Sie dazu von uns keinen Kommentar bekommen.
Die Bundesregierung hat also zumindest indirekt die Asylanträge der Generäle bestätigt. Auch für den Grünen-Chef Cem Özdemir ist es eine Selbstverständlichkeit, dass Türken in Deutschland Asyl beantragen können, unabhängig wie die türkische Regierung das findet.
Wir fühlen uns da unserer Geschichte verpflichtet. Wir werden das nicht aus tagespolitischen Gründen ändern. Sondern wenn Menschen in der Türkei politische Verfolgung erleben, dann bekommen sie selbstverständlich in Deutschland Asyl. Und das machen wir nicht abhängig davon, wie Herr Erdogan dazu steht. Unser deutsches Asylrecht enthält ja nicht einen Passus, politisch Verfolgte genießen Asyl, wenn es Erdogan gut findet, sondern politisch Verfolgte genießen Asyl, unabhängig davon, was Herr Erdogan dazu findet.
Die zwei Generäle wären nicht die ersten Militärs aus der Türkei, die seit dem Putschversuch Asyl beantragt haben. Die Bundesregierung hat vor kurzem bestätigt, dass mehrere türkische Soldaten, die bei der NATO in Deutschland stationiert waren, Asyl bewilligt bekommen haben.
Auch der Schriftsteller und Journalist Ömer Erseren ist vor 2 Wochen mit seiner Familie nach Deutschland gekommen. Und in der Aufzählung der Gründe, die wir bis hierher in dieser Ausgabe des Tags gehört haben, ist klar geworden, in der Türkei ist das einfach zu gefährlich. Und doch ist jeder Einzelfall besonders. Ömer Erseren, guten Abend.
Guten Abend.
Wie war denn das an der Passkontrolle? Konnten Sie problemlos ausreisen?
Ich konnte problemlos ausreisen. Ich hatte ein Kribbeln. Man weiß ja nie, was passiert. Es herrscht ja unheimlich Ungewissheit im Lande. Aber wir sind dann durchgekommen. Aber diese Unsicherheit, also man schreibt etwas, ein Satz, ein Wort wird aus dem Zusammenhang gerissen und flugs findet man sich im Gefängnis. Schwuppdiwupp wird ein Haftbefehl erlassen aus Gründen, grundlos. Es reicht, wenn man zur Zielscheibe des Regimes geworden ist, beziehungsweise zur Zielscheibe der gleichgeschalteten Medien.
Hatten Sie in den vergangenen Monaten Warnungen bekommen, bleiben Sie besser nicht hier? Gab es sich verdichtende Hinweise, wo Sie sagten, so jetzt muss ich gehen?
Nein, es gab keine Warnung, aber Freunde von mir sind festgenommen worden. Gegen sie wurde Haftbefehl ausgestellt, so dass der Kreis immer enger gezogen wurde und wirklich enge Freunde, die wirklich nichts verbrochen hatten, die sich einmal kritisch in einem Artikel geäußert hatten und gegen sie wird Haftbefehl ausgestellt und das spürt man. Und wenn man Familie hat und Kinder, dann bekommt man es mit der Angst zu tun. Und so fiel unsere Entscheidung, das Land zu verlassen.
Und Sie wollten nicht, wie andere im Morgengrauen, von Sicherheitskräften aus dem Bett gerissen werden?
Ja, natürlich. Also, weil damit, mit dieser Ungewissheit lebt man, wenn man in der Türkei kritischen Journalismus betreibt. Das ist meinen Freunden passiert. 5 Uhr morgens kommt ein Polizeitrupp, man wird aus dem Bett gerissen. Und von einer unabhängigen Justiz kann nicht die Rede sein. Derzeit werden die Befehle, die vom Präsidentenpalast ausgehen, ausgeführt. Das ist die reale Situation.
Sie haben Freunde und Mitstreiter zurückgelassen. Das war sicher keine leichte Entscheidung.
Nein, das ist, man hat Gewissensbisse. Man hat Gewissensbisse. Ja, was passiert mit den Freunden und Bekannten, die man zurückgelassen hat? Was passiert mit den Befreundeten, die weiter im Land bleiben und dem Regime widerstehen? Und das ist wirklich schwierig. Man hat Gewissensbisse, aber letztendlich ist das auch eine Entscheidung. Ich habe ein Kleinkind und ich möchte nicht, dass sein Vater über lange Zeit hinweg von ihm getrennt wird und im Gefängnis ist.
Klar, das ist völlig verständlich. Es ist aber beim Verfassungsreferendum eben auch sichtbar geworden, Präsident Erdogan trifft auf Widerstand. Womit muss denn der kritische Teil der türkischen Zivilbevölkerung als nächstes rechnen?
Nun, es ist die Entscheidung, die Repression des Regimes ist völlig irrational. Man weiß nicht, wann was passiert. Ich bin älter. Ich habe die Tage des Militärputsches 1980 erlebt. Und damals, unter der Diktatur der Militärs, konnten wir mehr oder weniger abschätzen, was sie planen, was ihre nächsten Schritte sind, wer wohl verhaftet wird. All das konnten wir abschätzen. Heute leben wir in einer Situation, wo wirklich Irrationalität bestimmt. Niemand weiß etwas und jederzeit kann der Schlag eintreffen.
Das ist auch in anderen autoritären Staaten so. Haben Sie denn verstanden, welche Vision der Präsident und seine Entourage für die Türkei haben?
Nein, also sie sind visionslos, strategielos. Die Türkei steht außenpolitisch vor dem Bankrott. Man muss sich vorstellen, die der PKK nahestehende YPG kooperiert derzeit sowohl mit Russland als auch mit den USA in Syrien. Und wirtschaftlich geht es bergab. Ein Motor des Wirtschaftsbooms war ja der Immobilienmarkt. Und wenn man heutzutage durch Istanbul streift, wird man merken, überall Schilder zu verkaufen, zu vermieten. Das ist der Zustand. Und die ganzen Neubauten, die werden die Baukonzerne nicht los. Die werden nicht verkauft.
Und wenn man da mal weiter genau hinguckt, ausländisches Kapital fließt aus der Türkei ab. Erdogan hat ja in den vergangenen Jahren mit wirtschaftlichen Erfolgen die Türken für sich und seine AKP gewonnen. Haben Sie Hoffnung, dass es die Wirtschaft sein wird, die ihn womöglich in die Knie zwingt? Im Augenblick sind es ja nicht ausländische Regierungen und auch nicht die Zivilbevölkerung.
Ganz sicher, weil es waren ja Konservative, die vom Wirtschaftsboom profitiert haben, das anatolische Kapital, das den Aufstieg der Partei Erdogans erklärt, über ein Jahrzehnt hinweg. Und derzeit, und das zeigt sich auch an den Wahlergebnissen zum Referendum, derzeit bröckelt diese Basis, da breitet sich Unzufriedenheit aus. Das Einparteienregime hat nicht mehr diese Basis, diesen Konsens, den es vor 10 Jahren hatte.
Ömer Erzeren, besten Dank und viel Glück. Und um das Bild zu komplettieren, noch einmal ein Blog von Yavuz Baydar aus der Süddeutschen Zeitung. Es ist im vergangenen September erschienen, als die Verhaftungswelle gegen Journalisten in der Türkei richtig anrollte.
Der Tag, an dem die Entwicklung in der Türkei unerträglich wurde, war ein Mittwoch. Und das Epizentrum der Ereignisse war, wieder einmal, das große zentrale Gerichtsgebäude in Istanbul. Ein Raum nach dem anderen füllte sich mit Journalistengruppen, die wegen krimineller Akte gegen die Regierung angeklagt waren. In einem dieser Räume saß Erdem Gül, der Büroleiter der Cumhuriyet in Ankara, der bereits zusammen mit dem ehemaligen Chefredakteur Can Dündar zu 5 Jahren Gefängnishaft verurteilt worden war, wegen Beschaffung und Verrat von Landesgeheimnissen. In einem anderen Raum war eine Gruppe von Journalisten zusammengekommen, um den Prozess gegen ihre Kollegen zu beobachten. Ein 72-jähriger, altgedienter Journalist, Hassan Cemal, Gewinner des prestigeträchtigen Louis Lyon Award aus Harvard, war in den frühen Morgenstunden angekommen. Er stand vor dem Richter wegen Präsidentenbeleidigung in einem Artikel vom Anfang dieses Jahres, der den Titel trug »Mit Erdogan, der die Verfassung jeden verdammten Tag bricht«. Dafür erwartete ihn eine 1- bis 4-jährige Gefängnisstrafe. Es wurde zu einem Tag des bizarren Meet and Greet für verdiente Journalisten, die kleine Gruppe der Tapferen in der Türkei. Das große Gerichtsgebäude von Istanbul trat dabei an die Stelle eines Cafés in der Nähe des Taksimplatzes oder eines Restaurants am Bosporusufer. Die Nebelwand wird mit den Entwicklungen nur noch dichter. In meinem letzten Tagebucheintrag habe ich betont, dass es hartnäckige Behauptungen gibt, die Folter sei in türkische Polizeistationen und Gefängnisse zurückgekehrt. Es ist vielleicht keine Überraschung, dass Ankara im letzten Moment den Besuch des Abgesandten der UN verschoben hat. Ich sehe ein, dass die Entwicklungen in der Türkei während der letzten Monate die volle Aufmerksamkeit der Regierung benötigen. Zugleich glaube ich aber, dass die kurzfristige Verschiebung meines Besuchs das falsche Signal aussendet, sagte der Sonderberichterstatter der UN für Folter, Juané Méndez. Im Licht der 1000 Verhaftungen und schlechter Haftbedingungen sei sein Besuch von höchster Wichtigkeit.
Und was wurde heute nun aus dem Treffen des deutschen Generalkonsuls in Istanbul mit dem inhaftierten Journalisten Deniz Yücel? Erst einmal wurde der Generalkonsul ins Gefängnis vorgelassen, heute endlich ein zweites Mal Christian Buttgereit. Wie ist das gelaufen?
Ja, ganz genaue Informationen wurden da nicht veröffentlicht, aber dem Vernehmen nach haben die beiden etwa eine Stunde miteinander sprechen können. Nach Informationen, die uns vorliegen, geht es Deniz Yücel auch den Umständen entsprechend gut. Er ist sowohl körperlich als auch psychisch in guter und stabiler Verfassung. Er lebt weiterhin in einer Einzelzelle in der Haftanstalt Silivri, 70 Kilometer von Istanbul entfernt, im Westen auf dem europäischen Teil. Er hat einen kleinen Innenhof, den er besuchen kann. Da sieht man Wände, man sieht auch noch ein Stück Himmel, allerdings durch Draht unterbrochen. Und er kann jetzt regelmäßig Besuch empfangen. Also die Familie darf kommen, die engsten Angehörigen und seine Anwälte. Die meisten Besucher finden aber dann unter Aufsicht statt, getrennt durch eine Glasscheibe. Man darf dann telefonieren und einmal im Monat darf es dann auch direkten Kontakt zu den Angehörigen geben.
Und wenn Sie sich beim deutschen Generalkonsul informieren, steht da die türkische Polizei vor der Tür und registriert, dass Sie da reingehen?
Ach, das weiß man ja nicht genau, wer jetzt wen beobachtet. Aber Leute, die da einen geschulten Blick haben, sagen, dass es schon sehr viel Zivilpolizei hier gibt. Und mir war selbst neulich passiert, dass ich bei einer Recherche dann auch verfolgt wurde und einen Schatten hatte. Das ist hier nicht ständig der Fall. Aber natürlich spricht man unter Journalistenkollegen darüber. Und wir sind uns relativ sicher, dass unsere Telefone abgehört werden. Da gibt es hier und da auch mal ziemlich sichere Anzeichen. Man weiß nicht, was mit dem Mailverkehr passiert. Aber man tut gut daran, manche Informationen dann tatsächlich nur unter vier Augen im persönlichen Gespräch zu teilen und sich ansonsten nicht so stark davon beeindrucken zu lassen, dass da vielleicht noch andere mithören.
Traut sich überhaupt noch jemand, Ihnen Interviews zu geben?
Das ist in der Tat ein großes Problem seit dem gescheiterten Militärputsch, seit die Entlassungs- und Verhaftungswelle eingesetzt hat. Da haben wir ganz klar gemerkt, dass sich viele Menschen zurückziehen, auch Experten beispielsweise, mit denen wir seit Jahren einen guten Draht hatten, mit denen wir immer wieder Interviews geführt hatten, die sagten, nee, jetzt lieber nicht. Oder sie haben sich zum Teil auch ganz aus ihren Aufgabengebieten rausgezogen. Und es gibt auch welche, die das Land verlassen haben oder eben auch jetzt im Gefängnis sitzen. Und man merkt das auch, wenn man mit Menschen auf der Straße sprechen will, selbst Umfragen zu unverfänglichen Themen wie beispielsweise Tourismus, da gibt es eine große Skepsis. Das liegt einerseits daran, dass von staatlicher Seite die ausländischen Journalisten ja häufig als Spione dargestellt werden und wer will schon mit einem Spion sprechen oder noch schlimmer, wer will schon dabei gesehen werden, dass er mit einem Spion spricht. Die Leute sind natürlich vorsichtig und wollen sich nicht unnötiger Gefahr aussetzen und das wollen wir natürlich auch nicht, dass sie wegen uns irgendwelche Schwierigkeiten bekommen.
Aber mit Leuten von der Regierungspartei AKP ist es ja offenbar genauso schwierig, Interviews zu bekommen. Ducken die sich weg oder müssen die ebenfalls auf jedes Wort aufpassen, was die sagen?
Also die AKP ist seit jeher ein relativ geschlossener Verein, muss man sagen, was die Kontakte zur ausländischen Presse anbelangt. Hier und da gelingt es mal, ein bisschen mehr Kontakt zu Menschen zu bekommen. Dieser Kontakt ist meistens aber dann eher fragil. Wir haben auch den klaren Eindruck, dass Abgeordnete sich nicht von sich aus äußern können, sondern sich dann wieder rückversichern, wahrscheinlich an höherer Stelle. Aber da ist eine große Distanz, die wir so bei den anderen Parteien nicht beobachten können.
Also da ist Druck in beide Richtungen auf die Medienlandschaft wie auch offensichtlich auf die Politik. Bis vor kurzem war Istanbul eine der internationalsten Städte der Welt und auch bis vor kurzem eine der spannendsten. Sind denn viele Ihrer Kollegen gegangen? Gibt es überhaupt noch einen Club der Auslandspresse?
Es gibt in diesen Tagen sicherlich noch viele ausländische Journalisten hier, die natürlich aufgrund dieser besonderen Situation in der Türkei darüber berichten wollen. Wir haben es aber natürlich erlebt, dass einige Kollegen das Land verlassen haben, oft nicht freiwillig, sondern weil ihre Presseakkreditierung ausgelaufen und nicht erneuert wurde. In dieser Situation, wo der Druck etwas größer wird und die Unsicherheit, können wir aber auch beobachten, dass die ausländischen Journalisten, die hier sind, enger zusammenrücken, dass man sich stärker austauscht, natürlich was den Aufenthaltsstatus mancher Kollegen anbelangt, was besondere Ereignisse anbelangt. Also es gibt einen besseren Informationsaustausch dadurch. Von daher hat die Politik, glaube ich, sich in dieser Hinsicht zumindest einen Bärendienst erwiesen, denn auch in diesem Falle lässt einen die äußere Bedrohung doch innen ein wenig besser näher zusammenrücken.
Und wenn einer Ihrer Kollegen in Kurdengebiete zur Recherche geht, da wo die türkische Armee kämpft, gibt es da No-Go-Areas für Journalisten? Informiert man sich dann, sodass jeder, dass es eine Informationskette gibt, der Kollege X ist dort, sodass man informiert ist?
Also wir wissen nicht, wo jeder Kollege gerade recherchiert. Ich glaube, das wollen die Kollegen dann zum Teil auch nicht, aus verständlichen Gründen. Wir tauschen Informationen aber aus, wenn beispielsweise jemand in Polizeigewahrsam genommen wurde, was ja gerade im Südosten häufiger passiert. Da gibt es schon einen regen Austausch oder verfolgt das Schicksal von inhaftierten Kollegen. No-Go-Areas in diesem Sinne gibt es natürlich auch, etwa entlang der syrischen Grenze. Da kann man mit seiner normalen Presseakkreditierung nichts ausrichten. Da braucht man eine Sondergenehmigung des Gouverneurs und dann gibt es auch immer Bereich, wo es heißt bis hierhin und nicht weiter. Wenn man jetzt zum Beispiel rund um Incirlik drehen oder Tonaufnahmen machen will, dann gibt es da eine Art Bannmeile. Was, glaube ich, wichtig ist zu sagen, ist, dass man sich hier schon an die Spielregeln halten sollte. Also die Kollegen, die in den letzten Monaten verhaftet wurden, waren in der Regel welche, die hier ohne gültigen Presseausweis gearbeitet haben. Das hat früher nichts ausgemacht. Da konnte man zum Teil den deutschen Presseausweis vorzeigen. Es war gut, aber jetzt braucht man eben diese Akkreditierung. Und wenn man die nicht vorweisen kann, dann ist das quasi die Eintrittskarte ins Gefängnis.
Informationen unseres ARD-Korrespondenten in Istanbul, Christian Buttgereit. Und das war der Tag. Mein Name ist Claudia Sauter. Schönen Abend noch.